Die Zeit vor dem Tod ist ziemlich genau dokumentiert, weil Barschel mehrfach telefoniert hat. Er rief seine Frau in Gran Canaria an, er sprach mit seiner Schwester in Kiel und er sprach zweimal mit seinem Bruder Eike, der damals ganz in der Nähe von Genf wohnte, höchstens eine Viertelautostunde entfernt. Und Barschel, Uwe Barschel und Eike Barschel wollten sich treffen. Allerdings wollte Uwe Barschel nicht von seinem Bruder gestört sein bei der Übergabe dieses ihn so sehr interessierenden Fotos. Deshalb hat man verabredet, sich entweder am Abend spät zu treffen oder am nächsten Morgen. Und konsequenterweise hat Barschel, Uwe Barschel, in dem Hotel Beau Rivage abends einen Weckauftrag für morgens 7 Uhr gegeben. Nun wurde ja immer behauptet, Barschel hätte Selbstmord begangen oder möglicherweise mit Sterbehelfern sei er aus dem Leben geschieden. Das ist also mit dem Weckruf 7 Uhr zum Beispiel überhaupt nicht vereinbar. Das ist nur ein Detail. Dieser Weckruf aber, obwohl zweifelsfrei bewiesen, ist niemals an die Öffentlichkeit gelangt, zum ersten Mal in meinem Buch. Wie ganz viele Beweise dafür, dass Barschel gegenüber Gewalt angewendet worden ist, niemals veröffentlicht worden sind, das erste Mal in meinem Buch. Es gab also eine, wenn man so will, doppelte Buchführung. Vorweg noch, am Anfang, nach dem Todesereignis, hat nur die Genfer Polizei überhaupt ermittelt. Wenn sie denn ermittelt hat, viele in der Genfer Polizei haben den Wunsch der deutschen Seite ernst genommen und wollten am liebsten keine Spuren sichern. Sie wollten das Geschehen nicht wirklich aufklären. Sie haben am Tatort vertuscht, was zu vertuschen ging. Zum Beispiel ist das Badewasser nicht, die Temperatur des Badewassers nicht genommen worden, nicht gemessen worden. Es sind die Fotos, die vom Tatort und vom Leichnam gemacht worden sind, alle nichts geworden, angeblich. Das ist, widerspricht also dem Einmaleins, dass einer, der Kriminalbeamter wird, also wirklich in den ersten Monaten lernt, dass man immer mehrere Filme belichtet und erst abwartet, ob die Bilder was geworden sind, bevor man den Tatort freigibt. Das ist also selbstverständlich. Es sollten also viele Dinge nicht herauskommen, die allerdings in dieser eben schon angedeuteten doppelten Buchführung doch enthalten waren. Es gab nämlich interne Berichte, als dann später die Deutschen doch ihre Ermittlungen aufnehmen durften, haben die Kriminalbeamten, die vor Ort ermittelt haben, sehr klar Belege, Beweise dafür erbracht, dass Uwe Barschel körperlich hart angegangen worden ist. Er hatte zum Beispiel ein ganz großes Hämatom über dem Hinterkopf. Er hatte Spuren von Verletzungen im Gesicht, ein Hämatom auf der Schädelseite. Ich habe zum ersten Mal auch wiederum, auch zum ersten Mal in diesem Buch ein Bild, das den Toten zeigt mit den Spuren der Verletzung. Das Verletzungsgeschehen zu rekonstruieren würde jetzt vielleicht ein bisschen zu weit führen, aber es ist klar, dass er vergiftet worden ist. Und zwar nicht mit einem Mal, sondern er ist zunächst betäubt worden mit 3 Giften, von denen eines auch Brechreize oder Brechreflexe unterdrückt hat. Das ist Diphenhydramin. Die anderen Gifte und dieses Diphenhydramin haben dazu geführt, dass das Bewusstsein stark herabgesetzt wurde, stark getrübt worden ist. Ja, es hat die Handlungsfähigkeit auf nahe Null reduziert, bevor dann das eigentlich tödliche Gift, Cyclobarbital, in den Körper intubiert worden ist, und zwar durch einen Schlauch. Die Spuren, die dieser Schlauch gemacht hat, sind einwandfrei in 2 Obduktionen des Leichnams, die durchgeführt worden sind, eine in der Schweiz und eine in Hamburg, sind zweifelsfrei ermittelt worden. Es ist kein Zweifel, dass es die gibt. Ich könnte Ihnen die Einzelheiten beschreiben, möchte Ihnen die vielleicht aber doch ersparen, auch aus Zeitgründen. Das Aufschlussreiche ist eben, dass diese Beweise alle da waren, Nur, sie wurden der Öffentlichkeit nie vermittelt. Es sollte also kein öffentlicher Druck entstehen, die Ermittlungen auch zu einem Ergebnis, im Mordfall Barschel die Ermittlungen zu einem Ergebnis zu führen. Denkwürdigerweise und beschämenderweise hat es übrigens, seit diese Dinge im Grunde zugänglich waren, es war ja nicht nur, waren ja nicht nur mir alleine zugänglich, sondern wenn sich andere darum intensiv bemüht hätten, dann hätten sie die Wahrheit, die in meinem Buch steht, auch schon früher ans Tageslicht bringen können. Nur darum hat sich kein Mensch bemüht. Es hat 13 Jahre lang kein einziges Buch zu diesem Thema gegeben, zu dem Thema, das doch immerhin genannt wird, der größte politische Skandal in der Geschichte der Bundesrepublik. Und das ist sicher. Und das beweisen ja die Veröffentlichungen, die jetzt gerade wieder auf dem Markt sind, zur Genüge. Es hat dann einige gegeben, die die Wahrheit in diesem Falle wirklich vorangebracht haben und deren ganzes Bestreben eben auch wirklich auf Wahrheit gerichtet war. Einer ist ein wunderbarer Wissenschaftler aus der Schweiz, der heißt Hans Brandenberger und war Leiter der Rechtsmedizin in Zürich. Ein namhafter Toxikologe, also ein Giftexperte als Chemiker, vielleicht sogar einer der besten der Welt. Er war lange auch Präsident der Internationalen Toxikologischen Gesellschaft und ein hoch angesehener Mann. Der hat zweifelsfrei festgestellt, was er heute auch noch sagt, dass Barschel zunächst betäubt worden ist und dann vergiftet worden ist. Das heißt, das Gift konnte er gar nicht selbst genommen haben. Selbstmord scheidet also definitiv aus. Und das ist das, was der Genfer Generalstaatsanwalt Bernard Bertossa auch heute, jetzt vor wenigen Tagen, erklärt. Er hat nie an Selbstmord geglaubt. Es kann kein Selbstmord gewesen sein. Der andere Experte, den man mit Bertossa zusammen zum besten, als besten Kenner der Vorgänge bezeichnen muss, ist der leitende Oberstaatsanwalt aus Lübeck, der heißt Heinrich Wille, vielleicht verwandt und verschwägert mit meinem Nachbarn zur Rechten und seinen Kindern, weil ihre Familie auch aus der Gegend kommt. Ja. Heinrich Wille als leitender Oberstaatsanwalt dieser Behörde hat alle Anstrengungen unternommen, soweit er ihm das möglich war. Er hat seine Möglichkeiten voll ausgeschöpft. Wenn ihm die Politik die rote Kelle hinhielt, dann konnte auch Wille nicht ermitteln. Er musste dann auch 1998, weil es von der Politik so angeordnet war, die Ermittlungen einstellen. Zähneknirschend. Aber jetzt, in jüngster Zeit, hat Wille und auch ermuntert durch mein Buch wirklich zur alten Courage zurückgefunden. Er hat ein Buch geschrieben, nur leider darf er dieses Buch jetzt nicht veröffentlichen. Das wiederum hat ihm der Generalstaatsanwalt aus Schleswig untersagt. Ja? Und Wille ist durch alle Instanzen gegangen, bis zum Bundesverfassungsgericht. Dort wollte er eine einstweilige Verfügung, die ihm gestattet, das Buch auf den Markt zu bringen. Und auch das Bundesverfassungsgericht hat ihm den Wunsch nicht erfüllt, hat das abgeschmettert. Der Titel des Buches von Heinrich Wille lautet »Der Mord an Uwe Barschel«. Ich denke, es ist nicht sehr weit weg vom Doppelmord. Also sehr klar, Wille, wirklich der Kenner, der sagt, klar, es war Mord. Daran gibt es auch für alle diejenigen, die zwei Eigenschaften in sich vereinigen, nämlich Ehrlichkeit und Kenntnis des Falles, nicht den geringsten Zweifel. In der veröffentlichten Meinung zu diesem Thema sieht es ganz anders aus. Ja. Da redet der Stern davon, dass Barschel ein Geschäft betrieben hätte, das er in Wahrheit hat verhindern wollen. Da raunt der Spiegel in der jetzigen noch aktuellen Spiegel-Titelgeschichte, die ja ihre Fortsetzung erfahren wird nächste Woche, der Barschel, der hat so allerlei Frauengeschichten da an der Hacke gehabt und so. Er ist immer in die DDR gefahren, auch zu Liebesabenteuern. Aber so viel sich diese doch so taffen Jungs und Mädchen da also auch bemüht haben, sie haben nicht einen Namen, sie haben nicht einen wirklichen Vorgang dingfest machen können, sie raunen nur. Das Prinzip in dieser Titelgeschichte von Spiegel, lesen Sie sie doch spaßeshalber mal, da ist alles das, was der Spiegel nicht weiß, taucht er ins Obskure, in die Verdächtigung, natürlich immer gegen Barschel, nicht?
Beinahe fast vermutlich.
Ja, ja, und wie ein Mensch sagt, Anonymi, die dann zitiert werden, ja, deren Namen kein Mensch nennen kann, die spucken dann Verdächtigungen aus. Also es ist ein übler Journalismus nach wie vor. Und ich muss sagen, ich bin selbst beim Spiegel gewesen, Sie haben es gesagt, ich habe beim Spiegel gelernt, wie man recherchiert und wie man unabhängig arbeitet. Und wie der Spiegel diese Affäre behandelt, das enttäuscht mich tief. Und ich habe nun dieses auch niedergeschrieben hier. Ein erster Verlag, dem ich das Manuskript angeboten hat, hat gesagt, es ist zwar faszinierend, aber wir in diesem Verlag würden es uns ja mit allen Spiegelautoren verderben. Denn das, was der Spiegel sich zu Schulden kommen lässt in der Barschel-Affäre, das ist so schlimm wie der Stern mit den Hitler-Tagebüchern. Und es ist in der Tat, es wäre also ziemlich vernichtend für den Spiegel, wenn das bekannt würde. Nur, sehr große Kreise zieht es deshalb nicht, weil alle die Konzernzeitungen, Zeitschriften und auch die großen Sendeanstalten das zwar zur Kenntnis nehmen, dort die Macher, die Entscheider, aber sie denken nicht daran, das Buch auch nur in der Öffentlichkeit zu nennen. Ein Beispiel, und dann mache ich eigentlich jetzt Schluss, obwohl noch vieles Spannende auch vielleicht vorzulesen wäre, aber ich möchte auch, dass wir in der Diskussion noch ein bisschen Zeit haben. Ich möchte gerne Ihre Fragen beantworten. Ein Beispiel für diese Schizophrenie in den Medien liefert der Chefredakteur des Spiegel, sein Name Stefan Aust. Aust hat gegen meinen dringenden Rat das Fahnenmanuskript dieses Buches sehr frühzeitig zu lesen bekommen. Und er las mit roten Ohren und sagte dann nach Stunden der für die Pressearbeit verantwortlichen Mitarbeiterin des Herbig Verlages, also er kann nur sagen, das Buch ist fabelhaft. Er stimmt allen wichtigen Aussagen in diesem Buch zu. Unlängst war er bei Freier Barschel der Witwe, da tauchte er ganz unvermittelt mit dem Redakteur von Spiegel TV auf und Frau Barschel sprach ihn auf dieses Buch an und aussagte etwas zerknirscht: Das Einzige, was ihm an diesem Buch nicht gefällt, ist, dass es nicht von ihm ist. Nun ja, also das ist die Meinung von Aust, der mir in Aussicht gestellt hat, er würde ein Spiegel-Interview mit mir führen. Also das ist die Meinung auf der einen Seite und die Veröffentlichung auf der anderen Seite zeigt eine, wie große Diskrepanz es gibt. Und sie sagt natürlich sehr vieles auch über die Verfassung unseres Medienbetriebs. Vielleicht eines dazu zum Schluss. Ich bin ja selbst ein Mann der Medien mein ganzes berufliches Leben lang gewesen und diese Recherchen habe ich aus dem Ruhestand herausgetrieben, wie in der Jungen Freiheit neulich zu lesen war. Einer nannte mich den Michael Moore des deutschen Journalismus. Nun ja, sowas lasse ich also ganz gerne über mich ergehen. Damit kann ich leben. Ich mache an dieser Stelle vielleicht Schluss und bitte Sie um Ihre Fragen.